Ich würde gerade beten zum Anfang. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir zusammenkommen in deinem Namen als Geschwisterte, als kleine Gruppe, aber in deinem Namen, Herr, dürfen wir uns versammeln und wissen, dass du mitten unter uns bist. Wir danken dir, Herr, dass du ein realer, liebender, gnädiger Heiland bist mitten unter uns. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das uns Anweisungen gibt, das uns Trost und Zuversicht gibt, das ja, schlichtweg unser ganzes Leben ist. Dein Wort, Herr, das uns Ewigkeit bedeutet, das uns Hoffnung und Wissen bedeutet, um dich. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, Herr, dass wir uns auch dürfen stärken in dir, so wie dein Wort sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wir sehen so beim David, wie er das immer wieder praktiziert hat, wie er sich hat gestärkt, nicht in sich, nicht in den Umständen, nicht in den Emotionen, sondern bei dir und in dir, Herr. Wir danken dir dafür, dass das so für uns gilt und auch heute immer noch das Gleiche ist. Und so bitte ich dich von Herzen für eine Stärkung, Erquickung für jedes Einzelne von uns. Danke, dass du jedes von uns hast bewahrt bis dahin. Dass du auch weiterkommen mit uns, dass du uns, ja, dir nachziehen. Herr, so klein wie wir sind, das dürfen wir doch wissen, dass du unser Haupt, unser Gott bist und dass wir dir nicht zu klein sind. Und wenn es darf sein, Herr, so lass uns weiter auf deinem Weg gehen, dir nachfolgen, dir gehorsam und mit deiner Kraft, ja, dein Wille suchen. Danke, dass wir dürfen wissen, dass nichts uns begegnet, wo nicht du weisst und zulässt, wo nicht du bestimmst, Herr, mit Danke dir von ganzem Herzen. Bist du bei jedem, der nicht da ist, wir bitten dich um diese Erbarmen, um deine Gnade, Herr Jesus. Amen. Wir würden gerne ein Lied singen, und zwar das 260. Was würde ich tun ohne Jesus? Ja, wie wahr. Das Wort Gottes sagt, dass jeder Mensch wird ins Gericht Gottes kommen, wenn nicht jemand ihn erlöst von diesem Gericht, befreit, loskauft, aus der Unvermeidlichkeit von diesem Gericht. Und die, die an ihn glauben, die kommen nicht ins Gericht, nicht unter den Zorn Gottes, sondern wir dürfen ins Leben durchdrungen sein. Was für ein grosses Vorrecht, wenn man eben so, ja, Sachen erlebt, wie die Einwohnerin, Nachbarin, die einfach so plötzlich irgendwo um die 60 und einfach plötzlich weg ist, wegstirbt. Es ist mir ein Anliegen, dass wir uns mehr und mehr an dieser Tatsache freuen, dass wir erlöst sein dürfen, dass wir nicht ins Gericht Gottes kommen. Jeder Mensch, der die Welt verlässt, auf der anderen Seite, wird sofort merken und wissen, er wird dem lebendigen Gott begegnen. Und wir dürfen wissen, wir werden unserem Erlöser begegnen, dem Herr Jesus Christus. Wir kommen zwar auch auf eine Art in ein Gericht, aber der Richter ist unser gleichzeitig unser Erlöser und der, der uns liebt und sein Leben hat gegeben für uns. Und wir dürfen bei ihm sein in alle Ewigkeit. Das ist so ein grosses Vorrecht. Ja, ich möchte noch den Teil vom Skript weitergeben von heute Abend. Dann hat es noch Seite 7 und 8. Wir schauen noch kurz zurück auf Seite 8. Wir sind ja dran, dass Kapitel 17 vom Johannesevangelium so etwas in Blöcken zu betrachten, in Versblöcken. Wir haben betrachtet die Verse zuletzt, die Verse 17 bis 19, wo steht: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Wir haben hier diesen Block betrachtet und gesehen, dass der Herr Fürbitte leistet für die Heiligung. Heilige sie in deiner Wahrheit. Und er erklärt dann, was die Wahrheit ist. Das ist uns allen sehr bewusst. Nichts anderes auf dieser Welt ist Wahrheit als das geschriebene und das lebendige Wort Gottes, welches da ist, Jesus Christus und eben die Bibel. Und wir haben gesehen, wie zentral wichtig dieser Abschnitt ist, diese Fürbitte für die Heiligung, weil ein anderer Ausdruck für Heiligung ist Veränderung, Wesensveränderung. Der Herr Jesus bittet um die Heiligung der Gläubigen, um die Wesensveränderung der Gläubigen, um die Umgestaltung der Gläubigen. Und gerade im Zusammenhang mit dem Thema Einssein ist das natürlich entscheidend wichtig. Es geht nicht ohne Wesensveränderung. Und das ist der Weg des Gläubigen von seiner Bekehrung und Wiedergeburt her bis zu seinem letzten Atemzug, bis er in der Ewigkeit vor dem Herrn Jesus steht, dass er sich verändern lässt. Dieser ganz zentrale, wichtige Block oder dieses Anliegen des Herrn. Ich bin so froh, dass er das gebetet hat für mich, für dich, dass der Vater uns heiligt. Und wir dürfen wissen, dass wir in Christus Geheiligte sind. Wir haben neues Christusleben in uns als Wiedergeborene. Das ist geheiligtes Leben. Aber das ist nur die eine Hälfte der Tatsache. Die andere Tatsache ist, dass wir noch in diesem Leibesleben sind, auf dieser Erde, umgeben von der Sünde, von dieser Welt. Die Sünde ist noch in uns drin. Und dass auch unser ganzes Leben, Geist, Seele und Leib geheiligt werden müssen. Das neue Leben, Jesus Leben in uns, muss nicht mehr geheiligt werden. Wir sind in ihm geheiligt. Aber unser Leben hier auf der Erde muss, unser Wandel, unsere Persönlichkeit muss verändert werden. In das Bild, immer mehr in das Bild des Herrn Jesus selber. Dann haben wir das letzte Mal den nächsten Block angefangen, Verse 11 bis 13. Ihr merkt, dass das nicht unbedingt chronologisch geht, mehr thematisch. Wir kommen jetzt zu diesem zentralen Thema im Gebet des Herrn Jesus für die Jünger, nämlich zur Fürbitte, man könnte sagen, um Einheit, aber ich denke, es ist korrekter zu sagen, die Fürbitte um Bewahrung für die Gläubigen, um Bewahrung zum Einssein. Denn genau so drückt er es aus, er formuliert es so, und dann möchten wir es nicht anders formulieren. Und dazu jetzt eben diesen Versblock 11 bis 13. Ich lese es noch einmal. Und ich bin nicht mehr in der Welt, Diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das ist dieser thematische Versblock. Der Herr Jesus sagt, ich bin nicht mehr in der Welt. Er meint natürlich, ich bin schon bald nicht mehr in der Welt. Das ist ja sehr nahelegend. Und er meinte damit, persönlich, physisch anwesend, wird er schon bald nicht mehr sein. Und setzt dem gegenüber, diese aber, sind in der Welt. Und er führt dann auch nachher Vers 14, 15 so deutlich aus, aber sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt war. Also sie sind in dieser Welt als Gäste, als Fremdlinge, ohne Bürgerrecht, genauso wie er selber war. Genauso wie er selber war. Sie sind ohne Bürgerrecht als Fremdlinge in dieser Welt und somit in einer feindlichen Umgebung. Aber das ist nicht das Einzige. Zusätzlich, dass wir in eine Welt, die unserem geistlichen Leben total entgegensteht und feindlich gestimmt ist, zusätzlich zu dem, dass wir in einer solchen Umgebung sind, als Gläubige, sind wir auch noch in einem Sündenleib. Das heißt, das Feindliche ist auch in uns drin. Nicht nur in unserer Umgebung, es ist auch noch in uns drin, solange wir auf dieser Erde sind. Also die Feindschaft gegen das neue geistliche Leben ist auch noch in uns drin. Und jetzt können wir uns doch gut vorstellen und oder nachvollziehen, dass wir tatsächlich Bewahrung brauchen. Und warum der Herr Jesus so ausdrücklich, mehr als einmal, um Bewahrung für die Gläubigen den Vater bittet. Um göttliche Bewahrung. Und aus diesem Kapitel Johannes 17 sehen wir, dass die Bewahrung der Gläubigen Zusammenhänge hat, dass sie Realität wird, diese Bewahrung. Im Namen Gottes, das bittet er hier ja direkt so, bewahre sie in deinem Namen. Und der Herr Jesus selber, als er physisch auf der Erde war, bewahrte er sie im Namen des Vaters. Und wir haben gesehen, dass mit dem Namen Gottes natürlich das Wesen Gottes gemeint ist. Wir sind also bewahrt durch den Namen oder durch das Wesen Gottes des Vaters. Wir haben dann auch gesehen, wie das ein Thema ist in der Offenbarung. Der Name Gottes, ein großes Thema in der Offenbarung. Wie zum Beispiel auf unseren Stirnen einmal der Name Gottes stehen wird. Name gleich Wesen. Und die Bewahrung der Gläubigen wird Realität hier auf dieser Welt, weil sie von Gott, dem Vater, zusammengehalten werden. Das sehen wir daraus, dass das Tereo, das Bewahren, eben auch Hüten, wie ein Hirte seine Schafe, zusammenhalten bedeutet. Wir werden als Herde Gottes vom Vater zusammengehalten. Und als dritter Punkt ist, dass die Bewahrung der Gläubigen Realität werden kann, Realität wird auf dieser Erde durch ihr Einssein. Das ist auch logisch, wenn wir wieder an das Bild der Herde denken, dass das Einssein eine starke Schutzwirkung hat. Eine starke Schutzwirkung in dieser Welt. Und so kommen wir durch diese Fremdlingszeit in dieser Welt ans Ziel in der himmlischen Heimat. Bewahrt durch den Namen, durch das Wesen Gottes, das, in das wir immer mehr verwandelt werden. Bewahrt dadurch, dass der Vater uns hütet, zusammenhält. Und bewahrt durch die Tatsache der Einheit, des Einsseins unter den Gläubigen. Und das ist mir neu so richtig wieder aufgegangen, dass Gott zwar die Menschen als Einzelne errettet, als Individuen, es kann keine Gruppe gerettet werden und wiedergeboren werden, und auch keine Familie, sondern jeder ganz persönlich braucht die Errettung, braucht die Wiedergeburt. Aber bewahren tut er seine Kinder, vornehmlich als Kollektiv. Ist das nicht interessant? Das liegt in der Natur unseres Gottes. Und das liegt in der Natur der Errettung. Er errettet Einzelne, aber er hat sich eine Braut erworben. Er hat sich einen Leib erworben. Und seinen Leib bewahrt er als viele Glieder, als Kollektiv von einzelnen Gliedern. Jetzt kommen wir auf Seite 9. Im Vers 11 haben wir gelesen, von diesen aber, der Jesus sagte, ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber. Und auf diese aber möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Und gleichzeitig möchte ich auch noch einen Hinweis geben, auch wieder zurück auf Verse 9 und 10. Dort steht, ich bitte für sie. Das ist ja das erste Ich bitte in diesem Kapitel. Es gibt verschiedene Fürbitteanliegen des Herrn, aber er sagt dreimal, ich bitte. Und das ist das erste Ich bitte für sie. Und zwar meint er nicht für alle Menschen, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Sie mussten dem Herrn Jesus gegeben werden. Und eben diese aber, diese Menschen, welche Gott dem Herrn Jesus gegeben haben, hat. Das sind die Menschen, und jetzt gehen wir noch einmal einen Versblock zurück, das sind die Menschen aus Verse 6 bis 8. Und diese Verse sind ganz zentral, sie sind sehr wichtig. Ich lese sie kurz. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Offenbar gemacht, das heißt hier das Phanereo, das heißt gezeigt. Ich habe ihnen deinen Namen, was ist sein Name, sein Wesen, habe ich ihnen gezeigt, vor Augen gestellt, meint das Wort. Ich habe deinen Namen, dein Wesen, Vater, den Menschen demonstriert, vor Augen gestellt, offenbart. Welchen Menschen? Die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und jetzt kommt es, was diese Menschen getan haben. Sie haben dein Wort bewahrt. Das sind diese aber aus Vers 11. Er hat ihnen den Vater vorgestellt, er hat ihnen das Wort Gottes gebracht und sie haben sein Wort bewahrt. Ich denke, hier würde es besser übersetzt mit befolgt. Er hat sie zur Buße gerufen, zur Umkehr im Namen Gottes. Tut Buße und bekehrt euch. Und sie haben das Wort Gottes befolgt. Und jetzt geht es noch weiter im Vers 7, was sie getan haben oder tun. Nun erkennen, das ist das Nächste, nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Das heißt, sie erkennen die Gottheit Jesu Christi. Sie erkennen die Erhabenheit Gottes und die Gottheit Jesu Christi, seines Sohnes. Und sie erkennen, dass der Herr Jesus Mensch wurde und kurze Zeit unter die Erhabenheit der Engel sogar sich begeben hat. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Und mit mir meint er ihm, dem Menschen, Jesus Christus und Sohn des Allerhöchsten. Was du ihm, dem Menschen, Gott, dem Menschen, der Mensch wurde, gegeben hast, das erkennen die Jünger. Es ist hier nicht zufälligerweise im Präsens geschrieben. Und sie erkennen, warum steht nicht, sie haben erkannt. Vor der steht, sie haben sein Wort befolgt in der Vergangenheit. Aber hier steht, sie erkennen, weil uns klar ist, dass das bei den Jüngern noch nicht so vollständig durchgedrungen war, dass das wachstümlich ist. Auch unser Erkennen in diesen zentralen geistlichen Dingen ist wachstümlich. Und darum steht hier nicht, sie haben erkannt, sondern sie erkennen mehr und mehr, durativ, fortlaufend, immer mehr, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die und es geht noch weiter, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und was haben sie damit getan? Sie haben sie angenommen. Puh, das ist das alles Entscheidende, was sie hier getan haben. Sie haben sie angenommen. Und sie haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Sie haben noch nicht die volle Erkenntnis, was das alles für Konsequenzen hat und wer Jesus tatsächlich im Ganzen ist. Aber sie haben zu diesem Punkt erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Du aber bist Christus, der lebendige Gottes, hat Petrus bekannt. Sie haben erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das alles Entscheidende im Leben eines Menschen und der Jünger, was hier aufgezählt wird. Sie haben angenommen, sie haben erkannt und sie glauben. Das sind diese Menschen, von denen er zum Vater spricht. Diese aber, das zeichnet sie aus. Das hat er schon im Kapitel 16 gesagt zu ihnen. Kapitel 16, dort ab Vers 27. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Das alles Entscheidende. Dem Herrn Jesus zu glauben. Und eben, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Punkt, den ich noch antönen wollte in Vers 9 und 10, wo er sagt, ich bitte für Sie, jetzt wissen wir etwas besser, was er mit welche Menschen er meint, für die, welche du mir gegeben hast, nämlich als Braut, wissen wir heute, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Darauf möchte ich einfach in diesem Zusammenhang noch hinweisen. Die Menschen sind dem Sohn, eben diese Menschen, die ihn angenommen, geglaubt, erkannt haben, diese Menschen sind dem Sohn Jesus Christus gegeben, damit er in ihnen verherrlicht werde. Das ist vielleicht schwer nachvollziehbar, was ich meine, aber es ist ganz wichtig. Wir haben einen Zweck. Es gibt aus Gottes Sicht eine Absicht mit uns. Er hat einen Zweck mit uns. Wir werden zu einem bestimmten Zweck von ihm geformt und wurden von ihm erlöst. Das muss uns bewusst sein, ist uns vielleicht nicht zuvorderst. Der Zweck ist der, dass Gott seinen Sohn verherrlichen kann in geschaffenen Menschen. Wir merken, es geht wieder um die Herrlichkeit, um das Verherrlichtsein. Wir sind dazu da. Wir sind Instrument, Gefäße dazu, dass Christus verherrlicht werden kann. Ist das nicht ein gewaltiger Daseinszweck für ein armseliges, schwaches Gefäß, wie ich bin? Absicht Gottes, dass sein Sohn in mir verherrlicht werde. Wer es fassen kann, der fasse es. Mir ist das sehr groß geworden, diese Aussage des Herrn Jesus. Die Formulierung in Vers 11, und damit komme ich zurück zu unserem Versblock 11 bis 13. Diese Formulierung der Bitte in Vers 11, das ist auch wichtig zu verstehen, beginnt eigentlich in Vers 9. Es beginnt mit diesem ersten Ich bitte. Und wir könnten eigentlich lesen, ich bitte für die, welche du mir gegeben hast. Doppelpunkt. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins seien, gleich wie wir. Wenn wir diese Verse, diese Bitte zusammenraffen wollten auf die Kernaussage, würde ich es so formulieren. Ich bitte für die, welche du mir gegeben hast, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins seien, gleich wie wir. Von Gott bewahrt zu sein, führt zum Einssein unter den Gläubigen. Das sagt diese Formulierung ebenfalls aus. Bewahre sie in deinem Namen, also in seinem Wesen, damit sie eins seien. Die göttliche Bewahrung führt zum Einssein der Gläubigen. Wir brauchen uns nicht speziell um das Einssein zu kümmern. Es liegt primär bei Gott. Seine Bewahrung führt dazu, weil der Herr Jesus das so formuliert. Bewahre sie, Vater, in deinem Namen, damit sie eins seien. Wir sehen, dass der Herr eigentlich nicht direkt darum bittet, dass die Gläubigen eins sein mögen, sondern er bittet direkt darum, dass sie im Namen und Wesen Gottes bewahrt seien. Und eben umgestaltet werden in das Wesen Jesu Christi. Die Heiligung. Und es geht um diese Bewahrung. Und für diese Bewahrung braucht es das gnädige Einwirken unseres großen Gottes. Das ist Gottes Seite. Und es braucht das Einverständnis und den Willen des Menschen zu diesem Einwirken. Das ist an anderen Stellen sehr deutlich formuliert. Zum Beispiel, ich habe sie aufgeführt, 1. Johannes 5, 18. Dort steht, dass der Gläubige sich bewahrt. Ich schlage es vielleicht kurz auf, dass ich es richtig zitiere. 1. Johannes 5, 18. Teil 2 des Verses. Wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an. Ich verstehe es so, dass Gott uns bewahren muss, einwirken muss mit seinem bewahrenden Schutz. Aber dass ich als Mensch eine Verantwortung habe, auch zu diesem mich bewahren, indem ich ihn wirken lasse an meinem Leben, indem ich ihn mich erziehen lasse, mich verändern lasse, in der Heiligung weiterführen. Es ist uns klar, dass wir uns selbst ohne Gott nie und nimmer bewahren könnten, so dass der Böse uns nicht antastet. Aber es wird klar aus der Zusammenführung dieser beiden Aussagen, dass es gibt eine göttliche Seite, er bewahrt uns. Und es gibt eine menschliche Seite, wir lassen ihn wirken und bewahren uns, damit nehmen unsere Verantwortung dazu wahr. Gott zwingt niemanden zur Wesensveränderung, zur Heiligung. In dem Sinn kann er niemanden zwingen, dass er sich bewahren lässt. Wir haben den Auftrag, wir dürfen in all unserer Begrenztheit, Schwachheit, Kleinheit, dürfen wir unseren Gott an uns wirken lassen. 2. Korinther 7, Vers 1 sagt etwas ganz Ähnliches aus. Das könnt ihr gerne zu Hause noch aufschlagen. Vers 12, Johannes 17, Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Das haben wir ja schon kurz gesehen, als Christus physisch anwesend war, hat er ganz direkt seine Jünger bewahrt. Durch seine Anwesenheit, durch seine Fürbitte für sie, auch auf der Erde vor dem Vater. Durch seine Macht und Gnade hat er die Jünger bewahrt. Und dadurch ist keiner verloren gegangen, außer und so weiter. Er ist der gute Hirte. Und wahrhaftig war er als guter Hirte auf dieser Erde für seine Jünger. Sichtbar, hörbar, spürbar war er da, mitten unter seinen Schafen. Und das haben wir schon gelesen, was er damit gemacht hat. Er hat ihnen damit das Wesen Gottes vor Augen gestellt. Wie er im Vers 6 gesagt hat, ich habe deinen Namen oder dein Wesen den Menschen offenbar gemacht. Als guter Hirte, sichtbar, hörbar, berührbar, hat er ihnen das Wesen Gottes vor Augen gestellt. Welch ein Vorrecht für die Menschen, die Christus physisch als guter Hirte erleben durften auf dieser Welt. Er hat ihnen zum Beispiel 1. Korinther 13, 4 bis 7 vorgelebt. Die Liebe aber ist so und so und so und tut das und jenes und tut das und jenes nicht. Das ist nichts anderes als das Wesen Gottes, das Wesen Jesu Christi. Das hat er ihnen tagtäglich vor Augen geführt. Ich möchte noch ein Wort sagen zum Sohn des Verderbens. Der verloren gegangen ist, damit die Schrift erfüllt würde. Wir können ganz sicher sein, dass Judas Ischariot nicht von Anfang an seiner Berufung als Jünger, das muss uns bewusst sein. Christus hat ihn als Jünger berufen und als Jünger behandelt, wie alle anderen. Er hatte keinerlei Abneigung gegen Judas. Glauben wir das? Während der ganzen Zeit seines irdischen Dienstes. Und er wusste genau, wer Judas sein wird, was er tun wird. Wir können ganz sicher sein, er hatte nicht einen Hauch von Abneigung gegen Judas oder von Minderbehandlung oder von Ablehnung. Und so können wir auch ganz sicher sein, dass Judas nicht von Anfang an und unausweichlich Sohn des Verderbens war. Was für ein schrecklicher Titel und was für eine schreckliche Zukunft, Ewigkeit, Sohn des Verderbens. Das war Judas nicht von Anfang an und nicht unausweichlich. Das heißt, Judas wurde nicht von Gott im Voraus dazu bestimmt, komme was wolle. Er muss Sohn des Verderbens werden. Das wäre ein schrecklicher Schlag ins Gesicht unseres gnädigen, gütigen Gottes, dieser Glaube. Aber Gott wusste im Voraus. Er wusste im Voraus. Sogar vor Grundlegung der Welt. Gott wusste alles vor Grundlegung der Welt. Weil es bei ihm keine Zeit gibt. Er weiß jetzt alles. Er wusste in aller Ewigkeit zurück alles, wie er es in Zukunft weiß. Von dir, von mir, was noch kommt, was war, was sein wird. Und er wusste im Voraus, wie Judas sich entscheiden würde und dass er zum Sohn des Verderbens werden würde. Und deshalb hat die Schrift es auch gewusst. Deshalb ist es bekannt seit, glaube ich, Psalm 62 oder so, wo das prophezeit wird. Natürlich hat die Schrift, wer ist die Schrift? Es ist das Wort Gottes. Es ist das Wissen Gottes darin. Natürlich hat die Schrift es gewusst. Und so wurde die Schrift erfüllt. Aber dass uns das bewusst ist, ist mir so wichtig. Judas war nicht verdonnert von Gott, dass er Sohn des Verderbens werden musste. Es war seine eigene Entscheidung. Und er hat die besten Voraussetzungen gehabt, es nicht zu werden. Warum? Er war 3 Jahre mit dem Herrn zusammen, hat alles mit eigenen Augen bezeugen können, mit den Ohren gehört. Er hatte die besten Voraussetzungen, es nicht zu werden. Es ist einzig und allein die Verantwortung des Judas selber. Nicht Gott hat ihn zu diesem schrecklichen Finsternisdasein in alle Ewigkeit bestimmt. Das ist ein wichtiges Thema. Wir können es jetzt heute Abend nur an diesem Beispiel anschneiden. Römer 8, 29 ist in dem Zusammenhang so wichtig. Auch natürlich der Anfang des Epheserbriefes, wo das so klar bezeugt wird, dass wir auserwählt sind in Christus. Alle Menschen haben die Chance, in Christus zu sein und damit zu den Auserwählten zu gehören und den in Ewigkeit Geretteten zu gehören. Alle Menschen. Das Entscheidende ist nicht, wer irgendeine kalvinistische Philosophie, eine Gruppe von Gott für die Ewigkeit, die andere für die Hölle bestimmt. Schrecklich! Alle Menschen haben die Gelegenheit, die Möglichkeit, zu den Auserwählten zu gehören, in Christus zu kommen. Und wer in Christus ist, in ihm sind wir Auserwählte. In ihm sind wir in Ewigkeit Gerettete. Es ist eigentlich ganz einfach, aber es füllt Bücherregale und Bücherregale in der Theologie. Und es füllt Kanonen um Kanonen mit Schüssen gegen die anderen. So unerhört, die anderer Meinung sind. Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Diese letzte Formulierung würde ganz wörtlich heißen, damit sie meine sie vollständig erfüllende Freude in sich haben. Vom griechischen Wort, eigentlich ist ein Verbpartizip. Damit sie meine Freude, und zwar meine sie vollständig erfüllende Freude in sich haben. Darum hat der Herr auch gebetet. Darum hat er es auch laut gemacht, dass die Jünger es hören, was er betet. Darum dürfen wir mithören. Und er begründet es, ich möchte, dass sie meine Freude in sich haben. Die Freude ist ja erstaunlicherweise ein großes Thema in den Abschiedsreden des Herrn Jesus, Kapitel 14 bis 17. Und wenn wir das hier so lesen, von der vollständig erfüllenden Freude, dann habe ich mir gesagt, dann muss das ein anderer Ausdruck sein für das andere große Thema in den Abschiedsreden, nämlich das Thema des Heiligen Geistes. Wenn er aber kommen wird, Darum ist es gut, dass ich gehe. Dann kommt er, der Heilige Geist. Und er wird euch trösten. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und so weiter. Und in Epheserbrief lesen wir, werdet voll Geistes. Darum ist es für mich naheliegend, dass diese vollständige, füllende Freude Jesu, dass es ein anderer Ausdruck ist für den Heiligen Geist. Natürlich ist es nicht identisch, der Heilige Geist, der Heilige Geist, aber wir wissen, was der Herr meint. Er wird uns etwas geben, was uns vollständig erfüllt. Und dieses Etwas ist eine Person. Und ist eine Person, die ihn vertritt, da er nicht mehr physisch da ist. Was für eine Gabe des Vaters, der Geist Gottes, ja. Aber er spricht auch, das ist auch ein Thema, öfters von meiner Freude oder von eurer Freude in Johannes Kapitel 14 bis 17. Und hier ist auch wichtig zu verstehen, dass er auch mit meiner Freude eine zukünftige Freude meint. Wir sehen in diesen Stellen, wo Freude vorkommt, dass er einerseits von Freude, die jetzt Realität sein kann, spricht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er hier ganz stark auch von einer zukünftigen Freude, wenn er von seiner Freude spricht, von einer zukünftigen Freude spricht. Und zwar müssen wir dazu aufschlagen, Hebräer 12. Dann verstehen wir die Freude des Herrn Jesus viel besser, wenn wir es in Zusammenhang bringen mit Hebräer 12, 2. Und es wirft einen Lichtkegel auf unseren Weg hier auf der Erde. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen. Ich beginne als ganzer Satz. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldete hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Herr Jesus spricht hier von dieser Freude. Und als er auf der Erde war, da war diese Freude auch für ihn noch zukünftig. Und er stellt es uns vor, dass wir uns ein Vorbild daran nehmen. Dass wir auf die zukünftige Freude achten, so wie er es getan hat. Und das hat ihm geholfen, diesen tiefen, tiefen Weg zu gehen. Dieses schreckliche Kreuz auf sich zu nehmen. Das Werk zu vollbringen am Kreuz. Wegen der vor ihm liegenden Freude. Verstehen wir jetzt etwas besser, was er meint? Dass diese Freude uns ganz erfüllen soll. Uns vollkommen erfüllen. Und das hat einen Einfluss auf unser Leben jetzt, auch wenn es zukünftig ist. Es geht uns genau gleich. Diese Freude, von der Herr Jesus hier in Hebräer 12, 2 spricht, die lag vor ihm, die liegt in der Zukunft. Die ist dann erfüllt, wenn wir bei ihm sind, wenn seine Braut bei ihm ist. Und genau so ist es für uns. Und damit wir nicht den Mut verlieren, damit wir nicht müde werden jetzt, wo so viel Grund ist, keine Freude zu haben, Trauer zu tragen, schwere, schwere Lasten zu tragen. Aber lasst uns auf ihn schauen, wie er es gemacht hat. Wie er auf die vor ihm liegende Freude schaute. Lasst uns genau so handeln. Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Diese seine Freude. Damit wir denn die Kraft haben, den Mut haben, den Weg weiterzugehen. Es heißt nicht, dass wir jetzt nur noch jauchzen und tanzen und jubeln, so angefüllt mit der Freude Jesu. Es ist viel verständlicher, wenn wir uns vor Augen führen, was er meint mit seiner Freude. Aber die kann uns völlig erfüllen. Und da sehen wir wieder den Zusammenhang mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes bewirkt dieses Vollsein von dieser erwarteten zukünftigen Freude, auf die wir hoffen. Diese Vorfreude. Meine Freude, eure Freude. Davon spricht er, wenn wir zum Beispiel in Johannes 15, also eine Seite nach vorne blättern, lesen Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist ein Beispiel dafür, wo im gleichen Vers beide Freuden vorkommen. Meine Freude, eure Freude. Oder auch dann im Kapitel 16, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern. Ist der Herr nicht ehrlich und offen gewesen mit den Jüngern? Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Das geschieht manchmal zu einem ganz kleinen Teil schon auf dieser Erde, mit Sicherheit. Er vergräbt uns nicht in Traurigkeit, aber es gilt ganz überwiegend für die Ewigkeit. Dort wird alle Traurigkeit, alle Not, alle Tränen verwandelt in Freude. Und Vers 22. So habt ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Das wurde ganz kurz erfüllt nach seiner Auferstehung, mit der kurzen Zeit auf der Erde. Aber es wird erst wahrhaftig erfüllt sein, wenn wir ihn tatsächlich sehen dürfen. Von Angesicht zu Angesicht. Und noch Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Es gibt auch noch ein herrliches Beispiel von unserer Freude für hier und jetzt auf dieser Erde. Das ist die Freude der Gebetserhörung. Und das ist nicht die einzige Stelle im Johannes 14 bis 17. Siebenmal kommt es vor. Bittet, fleht zu Gott, fordert ein von ihm und ihr werdet empfangen. Und hier steht: Ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig wird. Unsere Freude hier auf dieser Erde kommt durch erhörte Gebete, heißt das für mich. Kommt durch erhörte Gebete. Wir dürfen bitten und beten und lasst uns mehr rechnen mit der Erhörung. Er will uns Freude machen. Gott will uns Freude machen und Gebete erhören. Wir werden dann das nächste Mal weiterfahren mit dem nächsten ganz wichtigen Versblock, und zwar die Verse 20 bis 23, wo wir uns mehr und mehr diesem Kernthema des Einsseins annähern. Ich möchte nur noch auf den Vers 15 hinweisen, auf das zweite Ich bitte. Dort steht: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Einfach als Hinweis, auch das zweite Ich bitte geht um die Bewahrung durch Gott. Um die Bewahrung für die Gläubigen. Und hier konkret vor dem Bösen. Wir haben zu Beginn gesprochen, wie wir umgeben sind von dieser Welt. Wir sind umgeben vom Bösen. Und es ist leider sogar so, dass oft das Böse in uns selber noch Raum hat oder Raum zu gewinnen sucht. Und hier bittet der Herr Jesus das zweite Mal um Bewahrung vor dem Bösen ganz spezifisch. Das erinnert uns daran. Ja, das schlagen wir vielleicht zum Schluss noch einmal kurz auf. 1. Johannes 5, wir haben es schon mal aufgeschlagen. Vers 18 und 19. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sein neues Christusleben kann nicht sündigen. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Das haben wir gesagt, ist unsere Verantwortung, Gott wirken zu lassen, dass er uns bewahren kann, indem sie uns selber bewahren, indem wir Gott wirken lassen. Und dann Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Ja, wir sind aus Gott. Unser neues Leben, das Leben der Wiedergeburt ist einzig und allein aus Gott. Wir sind aus Gott und wir wissen, dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Oh, wie gut können wir das heutzutage nachvollziehen, nicht wahr? Dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Und das ist das Adverb oder das Adjektiv Böse ist im männlich gesetzt. Und das ist einerseits ganz direkt Satan gemeint, der Fürst dieser Welt. Und das ist sein ganzes System gemeint. Die ganze Welt befindet sich unter der Macht des Bösen. Ist in die Hand des Bösen gegeben, könnten wir sagen. Und wie gut, dass der Herr bittet in Johannes 17, 15. Ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Mit dieser Zuversicht und mit diesem Wissen dürfen wir getrost auch in diese Nacht, in die nächsten Tage. Wir wissen nicht, was sie bringen. Aber das wissen wir, dass Gott uns bewahrt, auch vor dem Bösen, ganz direkt. Lasst uns alle Zuversicht darauf setzen, wenn Sorgengedanken, wenn schwere Lasten kommen. Wir wissen, Vater, dass du uns bewahrst. Amen. Ich würde gerne noch beten. Wir danken dir, treue Herr Jesus Christus, dass wir dürfen in dieser Zeit leben, wo wir leben. Dass wir dürfen sehen und beobachten, dass sich dein Wort erfüllt in Zuverlässigkeit und Klarheit. Dass wir auch dürfen mit aller Zuversicht unsere Häupter erheben und bekennen und aussprechen, ja, unsere Erlösung naht sich. Und so dürfen wir auch bitten, wie du uns aufträgst dazu, dass wir dürfen bereit sein, würdig erachtet, vor dir, vor dem Sohn Gottes zu stehen. Herr, wir bekennen dir unsere Schuld, unsere Kleinheit, unsere Verlorenheit, unsere Nichtigkeit in uns selber. Herr, wir bekennen dir, wie wahr ist es, dass wir unnütze Knechte sind. O Herr, hilf du uns, zu tun, was unser Auftrag ist. Einfach auszuführen, was du vorbereitet hast, zu kennen und zu gehen und auch einfach weiterzulaufen auf dem Weg, wo du uns führst, Herr. In aller Niedigkeit, aber in aller Erwartung auf dich und auch im Hinblicken auf dich, Herr Jesus Christus. Wie du gehandelt hast, wie du hast geschaut auf die vor dir liegende Freude, das wollen wir auch tun, Herr. Hilf du einem jeden da dabei. Hilf unseren Angehörigen. Gib du Gnade, Herr. Schenk du doch, dass Menschen noch dürfen gerettet werden in unserer Umgebung. Dass sie eine klare Umkehr dürfen erleben, durchmachen. Dass auch darf Buss und Umkehr passieren, Herr. Wir bitten und flehen dich darum an. Ja, und führ du weiter gemäss deinem Willen. Amen.